Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das Tagesgespräch.
Peter Siegenthaler, 19% Eigenmittel müssen Banken haben. Das ist mehr als im Ausland. Wie stolz ist man jetzt da als Präsident, dass man das durchgebracht hat?
Ja, ich glaube, der Stolz war hier kein Kriterium für die Festlegung von diesen Werten.
Oder wie zufrieden sind Sie mit diesen 19%?
Ich muss sagen, ich bin mit dem Resultat zufrieden insgesamt. Ich glaube, Massnahmen sind auf der einen Seite tragbar. Ich glaube sogar, dass sie ein Vorteil werden sind für unseren Standort. Sie sind aber auf der anderen Seite auch wirksam. Und was mir ganz wichtig ist, sie geben die richtigen Anreize. Wir probieren nicht, den Banken zu sagen, wie sie ihr Geschäft machen sollen, sondern wir setzen Anreize für problematische Entwicklungen, wie wir sie kennt haben, in der jüngsten Vergangenheit können zu vermeiden.
Ich möchte noch schnell dabei bleiben, wie es zu diesen 19% gekommen ist. Sie selber sind ja vor 2 Jahren als Direktor von der Eidgenössischen Finanzverwaltung auch bei der UBS-Rettung direkt noch dabei gewesen. Hat sie das strenger gemacht gegenüber den Banken?
Nein, nicht. Ich bin mir einfach bewusst geworden, wie gross das Risiko kann sein, wenn eine so eine Grossbank eine V-Entwicklung durchmacht, wie gross das Risiko für die Volkswirtschaft ist. Weil das Verhältnis von unseren beiden Grossbanken zu unserer Volkswirtschaft ist ein relativ extremes. Das müssen wir wissen. Und damit haben wir ein grosses Risiko.
Also so, es ist schon so, in dieser Kommission sind ja auch Bankenvertreter gewesen, dann eben Sie als Präsident. Da haben Sie sensibel reagiert auf die Bankenargumente.
Ja, ich glaube, im Prozess von der Kommission ist sehr wichtig, dass wir relativ rasch einig waren, wir haben ein Problem. Wir sind so relativ rasch einig, welche Massnahmen wir als vernünftig anschauen und welche nicht. Und da sind wir eigentlich relativ rasch drauf, dass wir solche Massnahmen wollen, die nicht direkt in Geschäftsmodelle eingreifen von diesen Banken, die nicht den Banken ihr Geschäft vorschreiben, sondern aber doch präventiv wirken, damit der Bank nicht mehr in Schieflage geraten kann. Und wenn sie trotzdem in Schieflage geraten, erlauben, das Problem so zu lösen, ohne dass man wieder den Steuerzahler in die Haftung nehmen muss.
Es gibt keine Aufspaltung, keine Grössenbeschränkung der Banken, es gibt keinen direkten Eingriff. Beispielsweise, dass man sagt, Investmentbanking dürfen wir da nicht mehr machen. Auf all diese harten Massnahmen hat man eigentlich verzichtet.
Ja, ich würde noch einen drauflegen und sagen, nicht nur härter, sondern von mir aus gesehen auch zum grösseren Teil falsche Massnahmen. Nehmen wir den Bereich vom Eigenhandel, einfach Eigenhandel Banken wollen gerade zu verbieten. Obwohl, dass man genau weiss, es ist schon nicht einfach, den Eigenhandel zu definieren. Obwohl, dass man weiss, dass man wenig solche Verbote ausspricht, dass sie immer umgangen werden. Dass man nachher die Geschäfte unter Umständen in einen Bereich verdrängt, der noch weniger beaufsichtigt ist, weniger reguliert ist. Und damit wird das Risiko noch grösser. Und eigentlich hat man das, was man wollte, nicht erreicht.
Gehen wir zurück in die Kommission, wenn man zu diesen 19% Eigenmittelanteil für Banken gekommen ist. Da hat man ja eine Lösung finden. Man hat können lesen, dass die Banken sagen, zähneknirschend an dem Verhandlungstisch gesessen, wenn es zu streng geworden sei. Wie laut ist das Zähneknirschen an uns gewesen?
Ja, es hat Phasen gegeben von dieser Kommissionsarbeit, wo wir relativ weit auseinander waren. Es hat dann immer wieder geholfen, dass wir gesagt haben, wir haben ein Problem und wir wissen eigentlich auch, mit welchen Massnahmen wir es lösen wollen. Und wenn man das ein bisschen anschaut, wie wir die Eigenmittelvorschriften festlegen, dann sieht man sofort, dass man da nicht eine riesige Bandbreite hat, die vernünftig ist. Wir haben ja Basisanforderung, da haben wir uns an Basel ausgerichtet. Wir haben auch gesagt, es gibt einen Puffer. Mit diesem Puffer muss eine Bank Verlust tragen können, in einer schlechten Geschäftsperiode. Und wenn man schaut, wie gross die Verluste waren in der jüngsten Krise, dann ist auch klar, welche Grössenordnung der Puffer muss haben. Und dann haben wir noch eine zusätzliche Komponente, die wirklich für die grossen, systemrelevanten Banken, die ja unter anderem auch helfen sollen, dass wenn so eine Bank in Schieflage geratet, dass man nachher die Funktionen, die Tätigkeiten von dieser Bank, wo die Volkswirtschaft nicht darauf verzichten kann, herauslösen und mit einer neuen Gesellschaft kann weiterführen.
Da können wir sicher noch darauf zurück. Also, man hat sich orientiert, auch an der Grössenordnung, wenn ich mich jetzt recht erinnere, UBS-Verlust 40, 50 Milliarden im Verlauf dieser Krise. Das war so ein bisschen in einer Zahl, wo man sich daran orientiert hat.
Ja, wir mögen es ja gut besinnen, wie noch vor zwei Jahren wir selber gestaunt haben, natürlich über die Grössenordnung von diesen Problemen. Und die Grössenordnung von diesen Problemen hat natürlich schon auch unsere Überlegungen beeinflusst. Also gerade die Verlusterfahrungen, die wir gemacht haben, hätte man nicht können über Eigenmittelanforderungen reden, die dem überhaupt nicht wären gerecht worden.
Das heisst aber auch, man geht eigentlich davon aus, noch schlimmer wird es nicht kommen.
Ja, ich glaube, die Anreize müssen richtig gesetzt sein. Das ist ganz entscheidend, oder? Wir haben eine dritte Komponente, die ist nicht einfach ein bestimmter Wert, sondern die ist abhängig von der Grösse der Bank und auch von ihrem Marktanteil. Und je grösser eine Bank wieder wird, desto grösser wird auch die Anforderung. Und von dem her gesehen, glaube ich, mag das System auch allenfalls noch grössere Zahlen erleiden und kann sie bewältigen.
Jetzt hat man sich auf die 19% geeinigt. Sie haben gesagt, es ist ein Kompromiss auch, den man in dieser Kommission gefunden hat. Es war ein Ringen zwischen der Aufsicht, zwischen den Banken, zwischen allen, die dort dabei sind. Warum hat man eigentlich nicht einfach zwei verschiedene Vorschläge gemacht? Warum ist es ihnen wichtig gewesen, dass man sich geeinigt hat und mit einem Vorschlag nach aussen kommt?
Ja, also noch zuerst, es ist also nicht ein fauler Kompromiss im Sinn von einem Kuhhandel gewesen, sondern es ist ein Annähern gewesen von zwei verschiedenen Richtungen, klar. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, also wir gehen hier sehr weit, in dem, dass wir auch die Werte eigentlich in den Empfehlungen noch angeben. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man gesagt hat, wir wollen eigentlich der Politik ein klares Zeichen setzen können. Wenn man jetzt einfach einen Bericht gemacht hätte und hätte gesagt, Banken, die schauen Y als das Höchste der Gefühle an, wo überhaupt noch vertretbar ist, und von Seiten von der Aufsichtsbehörden ist Y oder ist X ist das Mindeste, was man muss erreichen muss, ja, dann hätten wir also der Politik nicht wahnsinnig viel geholfen. Und ich glaube, man hätte wollen doch ein Zeichen setzen und sagen, das ist das, was man von beiden Seiten her kann vertreten.
Aber hat man nicht auch eine Art der Politik sozusagen die Arbeit vorweggenommen?
Das glaube ich nicht. Die Politik kann sich jetzt selber im Anbetracht auch von den Argumenten, man kann ja die Grössenordnung auch von den einzelnen Komponenten herleiten, kann die Politik sagen, sie will Gewicht anders setzen.
Gut, Sie sagen aber deutlich, man soll dann nicht zu viel anfangen, einzelne Elemente rausbrechen, weil es ein Gesamtvorschlag ist.
Das ist klar. Im Interesse, weil wir überzeugt sind, dass es wirksam und tragbar ist, was wir vorschlagen, wollen wir es schon beieinander behalten. Das ist klar. Aber die Politik entscheidet, wie sie es nachher für richtig befindet.
Schauen wir vielleicht zwei Probleme, die in dem Bericht auftauchen und auch eine Lösung vorgeschlagen wird, genauer an. Das erste Problem ist das von den Reserven, von den Polster, die eben die Banken haben müssen, wo sich gezeigt hat, dass die UBS und Credit Suisse die Polster eben zu klein sind. Die Polster werden jetzt grösser, wir haben es schon mehrfach angetönt, 19% ist neu die Zahl, die man da muss haben. Wie ist man jetzt auf diese Zahl gekommen? Also warum sind es nicht einfach 22 oder 15?
Ja, noch einmal. Also, ich glaube, das muss man schon ein bisschen von den einzelnen Komponenten her anschauen. Also, wir haben eine Basisanforderung, die hat Basel definiert. Das ist 4,5%. Das haben wir so übernommen. Wir haben nachher den Puffer, der die Verluste absorbieren soll. Und dort sind wir ausgegangen von den Verlusten, die grosse, global tätige Banken in der letzten Finanzkrise hatten. Und dort haben wir gesagt, dort reden wir rasch mal von Grössenordnungen von zwischen 30 und 40 Milliarden Franken in einem Jahr, in 4-5 Quartalen. Das hat eigentlich die Grössenordnung von diesem Puffer vorgegeben. Und das Letzte, nachher die dritte Komponente, die ja eigentlich speziell ist für die systemrelevanten Banken, da haben wir gesagt, ja gut, das muss das Geld sein, das man nachher braucht, für können aus einer verlierenden Bank, aus einer Bank, die grosse Schwierigkeiten hat, die in zentralen Funktionen rauszunehmen, in eine neue Gesellschaft hineinzutun. Auf der anderen Seite die Restbank auch genügend zu kapitalisieren. Und wenn man das ein bisschen zahlenmässig probiert zu greifen, dann sind die 6%, die ungefähr in der Grössenordnung vielleicht von 20 bis 30 Milliarden entsprechen, sind vermutlich auch relativ sachgerecht. Und so hat sich eigentlich das relativ stark so von den einzelnen Komponenten her ergeben. Es ist klar, am Schluss ist es nachher noch ein Ausmarchen gewesen, in dem, dass aus Sicht der Behörden ein bisschen mehr sicher wäre erwünscht gewesen und aus Sicht der Banken ein bisschen weniger genau gleich.
Eben, es ist ja immer ein bisschen ein
Abwägen. Das ist ein Austarieren gewesen. Ja.
Je höher die Anforderungen sind, desto weniger Gewinn, desto weniger rentabel ist eine Bank.
Ja, schon, aber dort muss man auch wieder dazu sagen, es kann ja nicht die Idee sein, jetzt besonders hohe Renditen können auszuweisen, indem dass eine Bank einfach zu hoch verschuldet ist. Dann nimmt sie noch größere Risiken und kann damit kurzfristig noch höhere Renditen ausweisen. Und im Nachhinein sieht man nachher, dass das Zeug zusammenkracht und dann kann der Steuerzahler aufräumen. Das kann ja nicht die Idee sein.
Die 19%, die sind aufgeteilt. Da ist 10% von dem ist als Herz Eigenkapital verlangt. 9% sind die sogenannten Kokos. Wir haben es vorher in der Sendung schon gehört. Das sind Contingent Convertibles. Das ist eine neue Art von Wertschriften, von Obligationen, die man schaffen will, speziell jetzt zu dem Zweck. Funktioniert das?
Wir sind zuversichtlich, dass das wird funktionieren. Es ist klar, es gibt in diesem Ausmass gibt es den Markt für die Wandelanleihen, wie sie ja eigentlich auf Deutsch heissen, gibt es den Markt heute noch nicht in diesem Ausmass. Es hat einzelne Banken gegeben, die so solche Anleihen aufgelegt haben. Aber der muss entwickelt werden und das braucht auch eine gewisse Zeit. Und darum werden sicher noch darauf zu sprechen kommen, braucht es halt einfach auch eine Übergangsphase, bis man der so weit ist, dass man auch tatsächlich die Anleihen in diesem Ausmass am Markt kann begeben kann.
Aber da ist man den Banken ein bisschen entgegengekommen, dass man nicht das Eigenkapital, das Härte, noch höher definiert hat, also statt 10 beispielsweise 14%, sondern dass man gesagt hat, gut, die 9%, das soll alles als Wandelanleihen zur Verfügung stehen.
Ja, es ist zum einen so, im Buffer, dort wo es darum geht, Verluste zu absorbieren, direkt, da ist die Bank frei, ob sie den ganzen Buffer will, mit so eigentlichem härtem Kernkapital will finanzieren will oder ob sie einen kleineren Teil mit so solchen Contingent Convertible Bonds will finanzieren will. Dort kann sie durchaus einen anderen Weg wählen. In dieser dritten Komponente drin, dort ist nach unserem Konzept vorgesehen, dass man so auf solche Kokos zurückgreift. Weil das Kapital soll eigentlich erst bereitgestellt werden, wenn eine Bank nachher in grosser Schwierigkeit ist, für die Abwicklung können zu machen, wie sie schon angesprochen haben.
Die 19%, die sind, werden berechnet aufgrund von einer Grösse, von einer Bilanz von der Bank. Dann gibt es eine Risikogewichtung und die entscheidet dann darüber, wie viel ist es am Schluss. Und von dieser Risikogewichtung, das heißt sogar ein ehemaliger UBS, Präsident, der Peter Kurer, die Risikogewichtung, das ist völlig intransparent. Das heisst, man hat im Prinzip eine Prozentangabe von etwas, wo sehr schwankend kann beurteilt werden. Ist das ein Problem, oder?
Die Risikoeinschätzung ist immer ein schwieriges Geschäft. Aber trotzdem kommen wir ja nicht drum herum. Wir können ja nicht für jede Anlage, die eine Bank tätigt, unabhängig, wie riskant das jetzt ist, gleich viel Eigenmittel verlangen. Das gäbe völlig falsche Anreize. Dann würde die Bank unter Umständen nur noch in die risikobehaftetsten Anlagen einsteigen. Ich glaube, mit Basel III macht man einen gewaltigen Fortschritt, indem das, wo im Basel II viel zu wenig ist gewichtet worden, nämlich gerade der Eigenhandel, die Eigenpositionen, dass die viel stärker müssen hinterlegt werden. Und das führt auch dazu, dass Banken jetzt ganz erheblich mehr Eigenmittel müssen bereitstellen. Und das finde ich eben schon die richtige Art, den Eigenhandel anzugehen, indem dass man ihn halt teurer macht, indem dass man mehr Eigenmittel verlangt für die Eigenpositionen, die die Bank auf ihre Bilanz nimmt, statt wollen, das zu verbieten.
Wie ist denn Ihre Einschätzung? Ist es fast wichtiger, wie die Risikogewichtung über Basel III passiert? in welcher Art die passiert, wie streng die ist, oder sind jetzt die Festlegung, die Sie machen oder die Sie vorschlagen, die 19%, ist das wichtiger?
Es ist beides wichtig, weil man hat zuerst, und da muss man sich auch international einigen, wie man die Risikogewichte festlegt, so wie Basel auch festgelegt hat, was inskünftig als Kapital akzeptiert. Jetzt sind sie viel strenger geworden. Also verschiedene Formen von Kapital, Eigenkapital, das unter Basel II noch gelten hat, wird unter Basel III nicht mehr so können angerechnet werden. Was natürlich dazu führt, dass das Kapital dann tatsächlich auch Verlust kann absorbieren, Verluste kann tragen. Also das ist die Grundlage, auf der wir können aufbauen. Und jetzt kommt natürlich bei uns dazu her, zum einen die Kalibrierung, die Festlegung der Prozentwerte, dass wir halt einfach zusätzliches verlangen, weil wir eben auch systemrelevante Banken haben und vielleicht auch ein spezielles Problem. Das ist das eine. Und das zweite wollen wir aber den Banken ohne eine Möglichkeit bieten, das Kapital auf eine möglichst günstige Art und Weise bereitstellen. Und von dort her ist die innovative Idee von diesem Wandlungskapital gekommen.
Die ganze Eigenmittelfrage, wie hoch die eben sollen sein, das ist sozusagen das eine zentrale Problem von dem Bericht. Das andere, auch wichtige zentrale Problem ist, dass eben die Schweizer Grossbanken für die Schweizer Wirtschaft zu wichtig sind, dass man sie könnte einfach untergehen lassen. Die haben Sparwatzen, die dominieren die Hypotheken, die bestimmen die Kredite von Unternehmen, die machen den Zahlungsverkehr, leisten es. Das alles will man nicht untergehen lassen. Die Funktionen will man also können abspalten im Fall vom Konkurs. Jetzt weiss man aber, dass die Banken, die Grossbanken vor allem, sind ganz komplizierte Gebilde. Lehman Brothers beispielsweise ist die Zahl, dass dort 3000 Geschäftseinheiten gibt, also komplizierteste Gebilde über die ganze Welt verteilt. Ist denn so eine Abspaltung überhaupt möglich?
Ich glaube, sie muss möglich sein. Das ist ein zentrales Element, eine zentrale Forderung auch von der Expertenkommission. Wir verlangen von der Bank den Nachweis, dass sie das im Notfall so kann abspalten. Wir reden jetzt also darüber, wo die ganze Prävention nichts genützt hat und auch trotzdem so eine Bank in Schieflage geraten. Das heisst, sie muss für einen solchen Fall eine detaillierte Notfallplanung vorlegen. Und das wird auch dazu führen, dass sie eventuell doch auch schon an der bestehenden Organisationsstruktur muss Änderungen vornehmen muss. Und wenn das in Richtung von Vereinfachungen geht, ist das aus unserer Sicht nur gut.
Das heisst, das Ziel wäre eigentlich, die Banken, dass die intern in der Organisation, in der Bank hinein, sich umorganisieren, einfacher strukturieren, so dass eben für so einen Krisenfall so etwas überhaupt möglich wäre.
Das ist genau die Richtung, was muss gehen.
Aber ist noch schwierig, das zu überprüfen, oder?
Das ist sicher nicht der einfachste Teil von der Aufsichtsaufgabe, aber ich glaube, das ist ein Prozess, der schon angefangen hat. Also die Gespräche laufen schon zwischen der Aufsicht und den Banken. Und soll dazu führen, dass die doch relativ komplizierten Gebilde einfacher werden oder damit auch halt im Notfall können abgewickelt und letztlich liquidiert werden.
Für all diese Massnahmen sollen die Banken Zeit haben bis Ende von 2018. Bis dann ist schon längstens die nächste Krise zu befürchten, beziehungsweise möglicherweise dann schon hinter uns. Warum geht das nicht schneller?
Also die Frist gilt ja vor allem für den Aufbau von den neuen Eigenmitteln. Man muss davon ausgehen, dass die beiden Grossbanken werden auf der Passivseite von ihrer Bilanz die Eigenmittel ziemlich neu müssen strukturieren. Einiges von Kapital, das sie jetzt haben, kann nicht mehr angerechnet werden. Sie brauchen ganz erheblich mehr, vielleicht bis zum Dreifachen an dem ganz harten Kernkapital, Aktienkapital einzahlt oder Reserve. Von dem her gesehen, kann man das nicht von heute auf morgen machen, weil dann würden wir auch Kapitalmärkte überfordern. Sie werden auch zuerst müssen ihr Aktienkapital verstärken durch eingehaltene Gewinne, bevor man nachher so solche Wandelanleihen begeben kann. Also das Ganze braucht einen Abfall von Schritten. Und ich glaube, es wäre falsch, hier den Zeitrahmen zu setzen. Aber es ist nicht so, dass erst Ende 18 etwas passiert, sondern fortlaufend passieren jetzt die Schritte. Die Verstärkung wird stattfinden von der Eigenmittelbasis. Die Notfallplanungen müssen erarbeitet werden. Und die Banken haben schon vorher einiges unternommen. Sie haben ihre Liquiditätspolster stark verstärkt. Also es ist schon so, dass einiges auf dem Weg ist und verbessert wird. Aber wir würden auch der Volkswirtschaft letztlich schaden, wenn man die Übergangsfrist zu eng würde setzen.
Sie haben es vorher gesagt, die UBS und Oswald Grübel sagen es auch, die UBS braucht dreimal mehr Kapital. Gleichzeitig sagt man aber, man müsse kein Kapital aufnehmen, sondern man könnte das aufbauen, eben für das auch in diesen langen Fristen. Man könnte das aufbauen. Die Credit Suisse sagt vergleichbar Ähnliches. Hat man auch darauf geschaut, dass die Banken nicht an den Kapitalwert gehen müssen und dort Dutzende von Milliarden aufnehmen?
Es ist nicht unsere Aufgabe gewesen, das so zu dimensionieren, dass das jetzt völlig ausgeschlossen ist, dass sie an den Kapitalmarkt müssen gehen.
Aber das ist sicher eine Überlegung gewesen.
Aber es ist sicher eine Überlegung im Rahmen von der Tragbarkeit von diesen Massnahmen. Weil letztlich bringt ja das für uns überhaupt keine Verbesserung, wenn nachher die Banken zu sehr schlechten Bedingungen müssen forciert Kapital aufnehmen. Also da haben wir nichts für die Stabilität letztlich von diesen Banken gemacht. Also wenn sie es selber aus ihrem erwirtschafteten Ergebnis können die eigene mit aufbauen, ist das sicher das Beste auch für die Stabilität dieser Institute.
Also der Gedanke, eben Stabilität auch für den Finanzplatz, auch die Arbeitsplatzsicherheit, der Bankensektor beschäftigen 200'000 Leute, das sind Sachen gewesen, die mit in die Überlegungen eingeflossen sind.
Ja, selbstverständlich. Und darum glaube ich auch, ist das Massnahmenpaket von der Expertenkommission ist ein Element, das das noch verstärkt. Weil wir zeigen, wie wir die Stabilität hier von unserem Finanzsystem verstärken können, ohne dass wir diesen Banken schaden. Also das ist von mir aus eine ganz grosse Chance, die sich hier ergibt für die Politik.
Die Schweiz sagt der Musterschüler, hat Oswald Grübel als Reaktion schon mal vorab gesagt.
Ich glaube nicht. Wir definieren kompatibel mit den internationalen Massnahmen unseren Weg. Wir definieren ihn früher als andere. Wir haben ihn auch gemeinsam entwickelt, mit der Industrie zusammen. Von dem her gesehen, glaube ich, führt das zu einer Verstärkung von Wettbewerbsvorteilen, die wir heute schon haben. Und ich glaube, ein stabilerer, widerstandsfähigerer Finanzsektor, das ist jetzt durchaus im Interesse der Banken selber.
Könnte ich sagen, Sie sind lieber ein bisschen der Musterschüler, wenn es dafür mehr Sicherheit und mehr Stabilität gibt?
Ja, ich glaube, weil in dem Fall der Musterschüler, das, was man ja immer damit anspricht, wir zahlen das nachher teuer, oder? Ich glaube, das ist hier nicht der Fall. Sondern wenn man nicht zu kurzfristig denkt, nur mal gerade auf das nächste Jahr oder vielleicht auf zwei Jahre raus, glaube ich, ist der Weg, wie die Expertenkommission vorzeichnet, durchaus ein Weg, wo unsere Position wird verstärken und verbessern.
Das ganz grosse Ziel ist ja eigentlich, dass der Steuerzahler nicht mehr an die Kasse gebeten werden muss. So 60 Milliarden, wenn man vor zwei Jahren für die UBS hat müssen, vom Bund aus bereit machen, soll es nicht mehr geben. Wie realistisch denken Sie, ist es mit diesen Massnahmen, dass der Steuerzahler nicht mehr an die Kasse kommt?
Ja, es ist immer, was die Zukunft betrifft, ist immer unsicher. Aber wenn ich jetzt zurückschaue und sage, wir hätten das schon realisiert gehabt, was wir jetzt vorschlagen, sagen wir Mitte von diesem verflossenen Jahrzehnt, dann glaube ich, dann wäre es bei der UBS nie so weit gekommen, wie es gekommen ist. Weil es wäre derart unattraktiv geworden für die Bank, eine derart grosse Bilanz aufzubauen, derart viele Positionen in die eigenen Bücher reinzunehmen, derart starke Risikoexposition zu haben, dass es nachher auch gar nicht nötig wäre, die Bank zu retten. Also von dem her gesehen, glaube ich, wenn ich rückwärts schaue, diesen Fall hat es auf jeden Fall verhindert.
Das heisst aber auch, die Schweizer Grossbanken bleiben gross, aber ganz so gross, wie sie mal gewesen sind, werden sie nicht mehr werden, sie werden kleiner.
Ich würde es so sagen, wie du es gesagt hast, sie werden sicher nicht mehr so gross, wie sie noch 2006 oder 2007 waren.
Peter Siegenthaler, danke Ihnen für das Gespräch.
Merci, Herr
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.